Nein, er hat keinen vorbildlichen Lebensstil und an seinem Leben kann man auch nicht lernen, wie beispielsweise bei einem Paul Gerhard oder Jochen Klepper, was es heißt, selbst in ausweglos erscheinenden Situationen Gott dennoch zu vertrauen. Er ist eher hypersensibel, manchmal verweichlicht, kränklich, fast immer mit sich selbst beschäftigt und mehr oder weniger bindungs- und beziehungsunfähig. Er verliebt sich des Öfteren in ältere verheiratete Frauen, hat Affären mit ihnen und ist unfähig, einem geregelten bürgerlichen Arbeitsleben nachzugehen. Er lässt sich manchmal aushalten von reichen Freunden, von Mäzenen und Mäzeninnen. Also auf den ersten Blick wirklich kein vorbildlicher Lebenswandel. Aber dennoch ist er ein Mensch, der Sehnsucht nach Ganzheit hat und nach Gott und nach Liebe. Er ist ein Verseschmieder, ein Poet. Wenn man so will, im Steinbruch der Gedanken klopft er Wörter raus und es ist harte Arbeit. Damit andere Menschen Hoffnung bekommen, Horizonte, empfindsam werden, nicht nur funktionieren. Und vielleicht auf den zweiten Blick kann man doch eine Menge von ihm lernen. Mit seinen Gedanken, Gedichten und Worten in deutscher und französischer Sprache. Rainer Maria Rilke, geboren am 4. Dezember 1975 in Prag, das gehörte damals zu Österreich-Ungarn, und dann mit 51 Jahren bereits gestorben, Ende Dezember 1926 im Sanatorium in der Nähe von Montreux in der Schweiz. Seine Eltern haben ihn eigentlich genannt René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Sein Vater wollte Militärlaufbahn machen, hat es aber nicht geschafft und war dann nur ein einfacher Bahnbeamter. Die Mutter hatte ihn geheiratet, weil sie sich erhofft hatte, dadurch einen gesellschaftlichen Stand zu haben, kam aus einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie. Rilkes Schwester stirbt früh und Rilke beschreibt seine Mutter, ich zitiere ihn, als geisteskrank. Sie steckt ihn als kleiner Junge in Mädchenkleider, lässt ihm die Haare wachsen, also sozusagen ein Ersatz für die tote Tochter. Der Vater schickt ihn mit 9 Jahren auf die Militärrealschule nach St. Pölten. Sein Sohn soll das erreichen, was er selbst nicht geschafft hat. Soll sich auf die Militärlaufbahn vorbereiten, aber Rilke ist dichterisch und zeichnerisch sehr begabt. Er ist auch klug, aber er ist empfindsam und kränklich. Und mit 15 Jahren bricht er diesen Trill ab. Wohin mit dem Jungen? Man verschafft ihm in der Handelsschule an der Handelsakademie in Linz eine neue Schulstelle, bricht er wieder ab. Er ist Autodidakt, 5 Jahre lang bringt er sich alles selbst bei und legt dann an einer öffentlichen Schule die Matura, also Abitur, Reifeprüfung. Er will nämlich studieren. Mit 20 Jahren geht er nach Prag, schreibt sich dort ein, Literatur, Kunstgeschichte, Philosophie, wechselt dann aber, unstet wie er ist, ins Fach Jura und dann im September 96, also ein Jahr später, ist er in München. Er will in München studieren, nicht in Prag. In München lernt Rilke die 15 Jahre ältere Intellektuelle und Literatin Louis Andreas Salome kennen. Er verliebt sich in die verheiratete Frau. Sie sagt ihm, er solle seinen Vornamen ändern, René würde weiblich klingen, er sollte sich Rainer nennen. Und er hört auf sie. Er folgt ihr nach Berlin, dort wohnt sie eigentlich mit ihrem Mann. Er zieht in die Nähe und die haben 4 Jahre lang tatsächlich ein Verhältnis, von dem jeder weiß. Sie drängt ihn, mit weniger Pathos zu schreiben. 2 Russlandreisen mit ihr, sie lernen Tolstoi kennen, aber 1900 trennt sie sich von ihm. Das trifft ihn schwer. Sie bleibt allerdings seine beste Freundin und Beraterin, schreibt er in seinen Tagebüchern bis zu seinem Tod. Im Künstlerdorf Worpswede begegnet er im Herbst 1900, also ein Zeichen der großen persönlichen Krise, der Bildhauerin Clara Westhoff. Er heiratet sie in Bremen. Die Tochter Clara wird geboren, also 1901. Und 1902 hält er das familiäre Leben nicht aus. Er verlässt die Familie und geht nach Paris. Dort will er sein. Im Louvre die Bilder anschauen und im Künstlerviertel Montmartre Menschen treffen, andere Dichter, Poeten, Maler, Künstler, Menschen, die suchen. Aber er kommt in der Großstadt nicht zurecht. Was sich auch in seinen Gedichten niederschlägt. Er schreibt nämlich mit großer Intensität. Die Krise bringt ihn zum Schreiben. Also zum Beispiel, wer jetzt alleine ist, der wird es lange bleiben. Er wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. In den folgenden Jahren literarische Studien und Arbeit an einer Monographie mit und über den Bildhauer Auguste Rodin, bei dem wohnt er dann auch eine Weile, anschließend dann Studien über Paul Cézanne. Paris bleibt Hauptlebensmittelpunkt von Rilke, auch Aufenthalte in Rom und Florenz bei Freunden. Und 1902 gibt er dann das Buch der Bilder raus, ein Gedichtband, mit dem er über Nacht in ganz Europa bekannt wird. Es sind 45 Gedichte und die Menschen lieben seine Sprache. Und die Menschen fragen sich, wer ist dieser Mann? Und er macht Karriere. 1905 legt er ein weiteres Buch nach, das sogenannte Stundenbuch. Und 1906 die zweite Ausgabe des Buches der Bilder von 1902, wo nochmal zusätzlich 37 Gedichte drin sind. 1910 verarbeitet Rilke, hat nur einen Roman geschrieben, seine Erfahrungen in Paris, wo er dort ankam, in dem Roman die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigger. Ab 1910 Funkstille. Er schreibt nichts mehr. Alles läuft auf einen Krieg zu. Und die Künstler und die Intellektuellen, die eben nicht nur immer arbeiten und das Leben irgendwie sich möglicherweise auch nur hinter sich bringen wollen, die empfinden das und entweder arbeiten sie dann umso mehr oder sie verstummen oder legen den Pinsel aus der Hand. Er beginnt 1912 mit seinem berühmtesten Werk, die Dioneser Elegien, Gedichte mit klagendem, wehmütigem Charakter. Aber er macht nur Entwürfe, er schreibt nicht wirklich. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Rilke hält sich gerade zufällig in Deutschland auf, er kann nicht zurück nach Paris. Ich meine, die haben gegen Frankreich gekämpft. In Paris wird sein Besitz beschlagnahmt und versteigert. Rilke ist mittellos. Er hält sich in München-Schwabing für 2 Jahre auf, bei Freunden. Er wird allerdings eingezogen, muss Anfang 1916 eine militärische Grundausbildung in Wien absolvieren. Man steckt ihn ins Büro, kein Kampfeinsatz und einflussreiche Freunde setzen sich für den sensiblen und berühmten Dichter ein und nach 8 Monaten wird er vom Militär entlassen. Allerdings schreibt er kein einziges Wort mehr. Vollständiges Versiegen der dichterischen Quelle. Er kann nicht mehr schreiben. Der Krieg zerstört alle Harmonie, alle Ordnung. 1919, also ein Jahr nach dem Kriegsende, reist er in die Schweiz, lernt dort Nanny Wunderli Volkhardt kennen. Das ist eine reiche Frau, eine großzügige Mäzenin. Sie unterhält ihn finanziell und vermittelt ihm geeignete Unterkünfte, damit er wieder schreiben und dichten kann. Ab 1922 lebt er bei freier Miete. Ein Verwandter von ihm hat ein Schlösschen gekauft im Wallis und er lebt dort bei freier Miete in einem Turm und schreibt wieder, nach 10 Jahren. Als ob sich alles angestaut hätte, vollendet er innerhalb weniger Wochen im Februar 22 die sogenannten Dioneser Elegien. Und dann noch zusätzlich dazu schreibt er die Sonette an Orpheus, es sind 55 Gedichte. Ein Sonettgedicht ist wirklich harte Arbeit. Rilke haut die regelrecht raus. Alles stimmt. Hexameter, Pentameter, ich mag jetzt nicht darauf eingehen, die ganze Form stimmt, die Worte stimmen, es sind seine berühmtesten Werke und viele zählen diese beiden Dichtungen, also die Sonette an Orpheus und die Dioneser Elegien, zu dem Schönsten, was die deutsche Dichtung überhaupt hervorgebracht hat. Seit 1923 hat er schwere gesundheitliche Probleme, man diagnostiziert Leukämie. Er stirbt am 29. Dezember. Im Alter von 51 Jahren, 1926, wird am 2. Januar 1927 seinem Wunsch entsprechend in der Nähe seines letzten Wohnortes auf dem Bergfriedhof von Raron in der Schweiz beigesetzt. Mir war wichtig, dass Sie diese 7, 8 Minuten ein wenig hören, damit Sie verstehen, wer dieses Gedicht geschrieben hat und was für ein Kampf hinter den Worten stand, die Rilke sich abgerungen hat. Ich möchte Ihnen aus dem Buch der Bilder, wo das Gedicht Herbst vorkommt, das um das heute Abend geht, aus diesem Buch der Bilder möchte ich Ihnen ein paar Titel allein nur mal vorlesen von den Gedichten, dass Sie merken, wie schwermütig das alles ist. Rilke unterteilt das Buch der Bilder in 2 Bücher mit jeweils 2 Teilen und schreibt dann des ersten Buches 2. Teil, und da steht eben auch dieses Herbstgedicht drin. Die Titel, wie gesagt, nicht alle 31 Titel, nur ein paar. Herbst, Herbsttag, Ende des Herbstes, Abend, am Rande der Nacht, der Einsame, Einsamkeit, ernste Stunde. Wer jetzt weint irgendwo in der Welt, ohne Grund weint in der Welt, der weint über mich. Wer jetzt lacht irgendwo in der Nacht, ohne Grund lacht in der Nacht, der lacht mich aus. Wer jetzt geht irgendwo in der Welt, ohne Grund geht in der Welt, der geht zu mir. Und wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt, ohne Grund stirbt in der Welt, der sieht mich an. Ernste Stunde. Oder sein weltbekanntes Herbsttag, das kennen Sie auch, die meisten von uns. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr. Wer jetzt alleine ist, der wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Und jetzt das Gedicht Herbst, gelesen von dem Synchronsprecher, Dokumentationssprecher und Schauspieler Otto Sander, 2013 verstorben in Hamburg. Und es gab ein Rilke-Projekt, wo man von Rilke Gedichte vertont hat und auch aufgeführt hat auf der Bühne. Und in Anlehnung an dieses Rilke-Projekt hat Otto Sander dieses Gedicht gesprochen. Deshalb ist es auch mit Musik hinterlegt. Wenn Sie wollen, können Sie es einfach nur so anhören oder Sie haben auch den Text vor sich, auf den ich in der zweiten Hälfte der Predigt eingehen werde.
Herbst. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als weckten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.
fallende Blätter, eigentlich ein schönes Bild. Ich erinnere mich als Kind, dass ich im Herbst die Blätter unglaublich gern angeschaut habe. Und manchmal hat man gesagt, hey, träum hier mal nicht rum. Aber wenn dann so die Sonne durch die sich entlaubten Bäume inszeniert hat, hätte ich fast gesagt, und die Blätter dann da gefallen sind, war das eigentlich für mich als junger Mensch ein schönes Bild. Wenn man älter wird, sieht es vielleicht anders aus. Es ist ein schweres Bild, möglicherweise morbide Vergänglichkeit. Und die Blätter, die da fallen, wie von weit, die fallen nicht allein vom Baum, sagt Rilke, sondern sie fallen aus dem Himmel, aus der Unendlichkeit. Die Blätter fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Das Paradies im Himmel, ein Garten. Viele barocke Dichter, und Rilke kennt ihn natürlich, haben das als Erlösungsbild, also eher nicht Schlaf und Ruhe in Frieden, sondern am Ende wird ein Garten sein. Also man muss bei Paul Gerhardt, könnte man jetzt in allen möglichen Liedern, dieses Bild finden von der Erlösung im himmlischen Garten. Die Wiederherstellung des Paradieses. Und aus diesen Gärten, aus dieser Rückerinnerung bei Rilke, welken jetzt die Blätter und fallen, aber sie fallen im Protest mit verneinender Gebärde. Die Blätter wehren sich, sie wollen nicht fallen, aber der Fall ist unaufhaltsam. Und nicht nur die Blätter fallen, sondern in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen. Also kein Herbsttag, wie wir eben das Gedicht gehört haben, sondern hier Herbstnacht, Herbstnächte. Der Erdball fällt und jagt durch diesen Weltraum in einem unaufhaltsamen Fallen, mit einer rasanten Geschwindigkeit. Die Erde fällt aus allen Sternen, wir sagen, man fällt aus allen Wolken. Rilke macht es noch viel weiter. Unaufhaltsam fallen die Blätter, fällt die Erde wohin? Kein schönes Bild, in die Einsamkeit. Allein im weiten All, wenn man da draußen steht und den Sternenhimmel anschaut und sich allein fühlt und verloren fühlt und denkt, ist da jemand? Rilke kannte Jean-Paul, hat etwa 100 Jahre vor ihm gelebt, und Rilke zitiert ihn immer wieder mal in Briefen. Hier ein Anklang an die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Ein Traum. Ein Albtraum. Der tote Christus spricht zu den Menschen. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen, ich flog mit den Milchstraßen durch die Weiten und Wüsten des Himmels, aber da ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft. Ich schaute in den Abgrund und ich rief, Vater, Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert. Und der schimmernde Regenbogen selbst stand im Westen ohne eine Sonne, die ihn schuf. Er stand über dem Abgrund und tropfte hinab. Als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich an mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle, die Welt. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wieder keulte sich. Und ich rief, schreiet vor dir Misstöne, zerschreiet die Schatten. Denn ich erkannte, er ist nicht. Zweifel, dass es einen Gott gibt. Und diesen Zweifel, den hat Rilke, und Rilke sagt, den hat irgendwann auch jeder Mensch, wo er sich ganz allein fühlt, von Gott und der Welt verlassen, unterm weiten Sternenhimmel, aber da ist keine Geborgenheit. Es ist Einsamkeit. Rilke überträgt im dritten Teil des Gedichtes, wenn man so will, das nun auf unsere menschliche Situation. Wir alle fallen. Hineingeworfen ins Sein, Fallen wir seit unserem ersten Atemzug dem Tod entgegen, schreibt Rilke an einen Freund. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Keiner kann entrinnen. Es betrifft alle gleich. Unsere Hände können nichts halten, wenn es drauf ankommt. Wir sind handlungsunfähig, wenn es drauf ankommt. Sieh dir die Hände an, wie machtlos sie sind und wie wenig Leben sie gestalten können, wie viel sie zerstören. Und sieh dir die Zeit an und das Leben, das aus den Händen zerrinnt, und sieh dir andere Hände an. Es ist in allen. Niemand ist da, der es im Griff hat. Es wäre zum Verzweifeln, wenn nicht. Diese Hand da fällt, sieht ihr andere an, man sieht aber nur mit dem Herzen gut. Ich meine, Rilke kannte Antoine de Saint-Exupéry noch nicht, aber genau das tut er jetzt. Er schaut mit dem Herzen. Das Gedicht bekommt eine Wendung. Und doch, sagt Rilke, und doch, und das ist die Sprache des Glaubens, trotzdem, dennoch und doch ist einer. Also könnte es sein, dass da möglicherweise einer ist? Das sagt Rilke nicht. Er spricht im Indikativ, in der Aussage. Und doch ist einer, das ist Bekenntnissprache. Das geht weit über Poesie hinaus. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Er, der uns gleich wurde. Er, der unsere menschliche Existenz kennt. Er, der die Gottverlassenheit am Kreuz ausgehalten hat. Er ist unendlich sanft und kommt mit seinen Händen und hält uns. Er kennt unsere Vergänglichkeit, unser Fallen, unser Werden, unser Vergehen. Der starke Gott ist der sanfte Gott, der liebende Gott, unendlich sanft. Was für ein Hoffnungsbild. Rilke hat Geborgenheit in Beziehungen gesucht. Bei der Mutter hat nicht geklappt. Beim Vater hat nicht geklappt. Bei seinen vielen Abenteuern hat nicht geklappt. Er hat es nie ganz gefunden, wonach er gesucht hat. Aber bei ihm, bei Gott, da muss er es manchmal entdeckt haben, gespürt haben. Und ich will ihn jetzt nicht christlich sozusagen rumdrehen am Ende des Gedichtes. Ich habe es ja nicht geschrieben, sondern Rilke hat es geschrieben, nachdem er in den ersten drei Teilen dieses Gedichtes wirklich eine unfassbar melancholische, herbstliche, aussichtslose Atmosphäre herbeidichtet, kommt er am Ende zu diesem Bekenntnis. Darin ist er uns eigentlich gleich. Uns geht es oft so wie Rilke in den ersten drei Abteilungen. Wir zweifeln, dass Gott da ist. Wir haben manchmal keine Kraft, es zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Im Gegensatz zu Rilke betäuben wir uns dann halt mit Arbeit, wir krempeln die Ärmel hoch, wir sagen, das muss schon irgendwie weitergehen. Aber Rilke geht in den Steinbruch der Gedanken und klopft jetzt Hoffnungsworte raus. Und da kann man viel von ihm lernen. Natürlich kannte Rilke Augustinus. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und wahrscheinlich kannte auch Ludwig Uhland. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Auf jeden Fall kannte er von Louis Andreas Salomé: Lieber Rainer, ich möchte dir mit auf den Weg geben, ich zitiere aus seinem Brief: Es mag uns geschehen, was will. Wir verlieren nie die Gewissheit, dass hinter uns Arme geöffnet sind, um uns aufzunehmen. Die Blätter fallen, die schwere Erde fällt, wir alle fallen in die Einsamkeit. Und doch ist Gott da, der Einer, der Ein und Alles, der all dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Tiefste Gewissheit, letzte Geborgenheit. Und ich weiß es nicht, aber ich wünsche es mir, dass Rilke genauso sterben konnte. Mit 51, todkrank, am Ende nahezu allein. Geblieben von ihm seine Worte, seine Sehnsüchte, seine Gedichte. Und für ihn, so hoffe ich, am Ende seines Lebens So spricht Gott, der Herr, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Amen.